Herzlich willkommen bei True Criminology, dem Kriminologie-Podcast. In diesem Podcast widmen wir uns allen Fragen rund um das Ausmaß, die Hintergründe und Ursachen von Kriminalität. Ich bin Nicole Bögelein, Soziologin und Kriminologin an der Universität zu Köln.
Und ich bin Gina Wollinger, Soziologin und Kriminologin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW. Hate Crime, Hasskriminalität, vorurteilsmotivierte Kriminalität. Es gibt verschiedene Bezeichnungen für das Phänomen, mit dem wir uns heute in dieser Folge beschäftigen wollen. Dabei handelt es sich nicht um einen Straftatbestand, sondern vielmehr ist es so etwas wie ein Kriminalitätskonzept. Vorurteilskriminalität. Gemeint sind hiermit Straftaten, die jemand gegenüber einer Person begeht, weil er sie Vorurteile gegenüber bestimmten Merkmalen hat, die er sie der betroffenen Person zuschreibt. Dabei kann es sich um Merkmale handeln wie eine vermeintliche Herkunft, Hautfarbe, sexuelle Orientierung, Religion, körperliche Beeinträchtigung oder andere Merkmale.
Das Spezifische daran ist, dass es sich immer um gruppenbezogene Vorurteile handelt. Also das Opfer wird zum Opfer, weil der oder die Täterin es einer bestimmten Gruppe zuschreibt. Es ist nicht so, dass es einen persönlichen Konflikt gibt, der der Straftat zugrunde liegt, und das Opfer ist auch nicht irgendwie ausgesucht wegen einer günstigen Gelegenheit, weil er oder sie gerade die Tasche offen hatte und man die Börse rausnehmen konnte oder so, sondern man rechnet jemanden einer Gruppe zu und deshalb greift man die Person an.
Und dieser Angriff, das kann sehr weitläufig sein. Also dazu können Gewaltdelikte gehören, aber auch Sachbeschädigungen, Beleidigungen. Zum Beispiel, wenn einer Person jüdischen Glaubens, die eine Kippa trägt, auf der Straße beschimpft wird, geschubst wird und die Kippa runtergezogen wird, zerstört wird. Das wäre jetzt mal ein Beispiel für einen Fall von Vorurteilskriminalität. Letztendlich ist also ein Merkmal von Vorurteilskriminalität, dass der die TäterIn aufgrund einer vorurteilsgeleiteten Motivation handelt und das Opfer deswegen zum Opfer wird, weil es als zugehörig zu einer bestimmten Gruppe gelesen wird. Ein weiteres Merkmal ist, dass dies Auswirkungen auf das Opfer und auf die soziale Gruppe hat. Denn letztendlich ist nicht nur das direkt betroffene Opfer adressiert, sondern solche Taten haben auch, man sagt dazu, Botschaftscharakter. Also wenn beispielsweise eine homosexuelle Person in der Zeitung von einem Angriff auf eine andere homosexuelle Person liest, dann macht das was mit ihr, auch wenn sie selbst gar nicht direkt betroffen war und vielleicht auch die Person überhaupt nicht kennt. Aber da können so Gedanken kommen, mir könnte sowas auch passieren, bin ich überhaupt sicher im öffentlichen Raum? Oder wenn wir nochmal auf das Beispiel Menschen jüdischen Glaubens gehen, ganz aktuell auch, kann ich überhaupt in Deutschland Zeichen meines Glaubens öffentlich tragen oder muss ich dann fürchten, angegriffen zu werden?
Es kommt also so zu einer Verunsicherung von einer Gruppe von Menschen. Und genau das ist auch das Perfide an dieser Form von Kriminalität. Sie hat einen Botschaftscharakter an die Gruppe, die man sich herausgreift, aber eben auch an Menschen, die mit dem Täter oder der Täterin sympathisieren. Mhm. Also wenn das jemand aufgrund eines rassistischen Gedankenguts macht, dann sind Menschen, die auch dieses Gedankengut haben, sagen vielleicht, ach ja, guck mal, da kann ich jetzt vielleicht zustimmen. Also man spricht davon, dass sie diese Taten so einen Aufforderungs- oder Zustimmungscharakter haben, weil sie Menschen, die sich vielleicht bisher nicht getraut hätten, die vielleicht gedacht hätten, da gibt es eine Schranke, zeigen, ah ja, das könnte man ja auch machen. Mhm. Also die auch auf Ideen bringen.
Ja, so eine Hemmschwelle, die da vielleicht durchbrochen wird. Ne? Plötzlich wird etwas machbar und sagbar. Mhm. Woher kommt dieses Kriminalitätskonzept? Letztendlich sind die historischen Wurzeln in den USA, und zwar im Zusammenhang mit den Bürgerrechtsbewegungen, welche sich für die Rechte von Schwarzen einsetzte. 1964 wurde in den USA ein Bürgerrechtsgesetz verabschiedet, das dafür sorgen sollte, dass alle im öffentlichen Raum gleichberechtigt sind. Aber dennoch kam es zu massiven Übergriffen auf schwarze Menschen oder ihr Eigentum. Und in diesem Kontext wurde dieses Kriminalitätskonzept von Hate Crime theoretisch entwickelt, um dieses Phänomen auch sprachlich zu greifen. Hier hat man von Hate Crime, Hasskriminalität gesprochen, und das ist auch heute noch so ein markanter Begriff, der vor allem auch medial aufgegriffen wird. Allerdings sprechen sich viele eher für die Formulierung vorurteilsmotivierte Kriminalität aus, da es letztendlich nicht unbedingt der Hass ist, der so handlungsleitend ist. Oder andersrum könnte man sagen, Hass spielt vielleicht auch in vielen anderen Taten eine Rolle, die jetzt nicht Vorurteilskriminalität sind. Also auch im persönlichen Konflikt kann Hass da eine Emotion sein. Es geht ja vielmehr bei den Taten darum, dass es die Vorurteile sind, die so handlungsleitend sind.
Und wie wird das Ganze jetzt erfasst in Deutschland? Wir hatten eingangs erwähnt, dass es sich nicht um eine spezifische Straftat handelt. Demnach gibt es auch keinen Paragraphen im Strafgesetzbuch. Allerdings kann sich eine vorurteilsmotivierte Straftat strafverschärfend auswirken. Also im Paragraphen zur Strafzumessung 46 StGB steht, dass eben Beweggründe und die Ziele des Täters, besonders rassistische, fremdenfeindliche, antisemitische, geschlechtsspezifische, gegen die sexuelle Orientierung gerichtete oder sonstige menschenverachtende einzubeziehen sind. Und das kann sich dann eben strafverschärfend auswirken. Und deswegen ist es auch ganz besonders relevant, dass die Strafverfolgungsbehörden, insbesondere die Polizei, die ja zu Anfang häufig ermittelt, bei einer Straftat auch wirklich erkennen, dass es Anzeichen für Vorurteilskriminalität gibt und dass sie auch Beweise und Hinweise in diese Richtung sichern und in den Akten auch sichtbar machen.
Ja, weil sonst ist es schnell überhaupt nicht mehr sichtbar und kann sich dann auch nicht strafverschärfend auswirken. Während dieses Kriminalitätskonzept jetzt in den 60er Jahren in den USA aufkam und man darüber diskutiert hat, war das in Deutschland bislang eigentlich kein großes Thema. Bezüge gibt es noch, so Überschneidungen mit dem Bereich Rechtsextremismus, aber Vorurteilskriminalität ist ja nicht gleich Rechtsextremismus. Auch wenn man andersrum sagen kann, rechtsextremistische Taten beinhalten auch Vorurteilskriminalität, aber Vorurteilskriminalität ist ja noch mal weiter. Und in Deutschland waren diese Bereiche doch häufig oder die Beschäftigung, die es gab mit Phänomenen, die Vorurteilskriminalität berühren, doch eher immer Richtung Rechtsextremismus und da so eine klassische Vorstellung von rechtsextremen Milieus, also Stichwort Springerstiefel und dergleichen. Das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass in Deutschland lange Zeit dieses sogenannte Hufeisenmodell so verbreitet war, nämlich die Vorstellung, es gäbe eine gute demokratische Mitte und links und rechts, so die Enden von dem Hufeisen, das sind die Extremen. Und dann gibt es die Linksextremen und die Rechtsextremen. Und die demokratische Mitte, die ist quasi so auf dem Boden des Grundgesetzes. Und diese Vorstellung verhindert zu sehen, dass viele ja, antidemokratische, menschenabwertende Einstellungen auch in der Mitte der Gesellschaft verankert sind und nicht nur in irgendwelchen schon quasi so abgespalteten extremen Milieus stattfinden. Ganz wichtig waren da die Ergebnisse der Autoritarismusstudie oder der Mitte-Studie, die auch immer noch weiter fortgeführt werden, die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit abfragen und hier gezeigt haben, dass diese ja, rassistischen, antisemitischen Einstellungen und dergleichen in der Gesellschaft verankert sind und auch in der guten bürgerlichen Mitte quasi auch vorzufinden sind. Diese lang vorherrschende Vorstellung davon, dass solche Taten eher extremistischen Taten zuzuordnen sind, wirken sich auch darauf aus, wie es im Hellfeld erfasst wurde. Vorurteilskriminalität wird ja nicht als Straftatbestand erfasst, deswegen können wir hier auch die PKS nicht heranziehen. Allerdings gibt es einen kriminalpolizeilichen Meldedienst für bestimmte Phänomene. Und hier wird im Bereich politisch motivierte Kriminalität Vorurteilskriminalität erfasst. Seit 2001, vor 2001 war das noch der Meldedienst Staatsschutzdelikte und hier merkt man noch, dass man davor immer eher in diesen, ja auch mehr in Extremismus und Terrorismus gedacht hat bei solchen Phänomenen. Mit dem Meldedienst politisch motivierte Kriminalität versucht man eine neue Terminologie einzuführen, um hiervon etwas abzurücken und eher die politischen Elemente einer Tat zu erfassen. Dennoch gibt es auch hier noch die Einordnung PMK links, also politisch motivierte Kriminalität links, rechts. Weitere Einordnungen sind ausländische Ideologie, religiöse Ideologie und dann den Auffangbereich PMK nicht zuzuordnen.
Was hier wichtig ist, und das unterscheidet sich von der PKS, das ist eine Eingangsstatistik, also Fälle, die registriert werden, werden da schon reingeschrieben, nicht wie bei der PKS, wo wir ja zum Zeitpunkt der Abgabe an die Staatsanwaltschaft erst die Datenerfassung haben. In der PMK, also politisch motivierten Kriminalitätsstatistik 2022, wurden 11.520 Fälle der Hasskriminalität zugeordnet. Und das bedeutet, einen Anstieg der Wert liegt tatsächlich auf dem höchsten Stand seit Anfang der Erfassung, also seit 2001. Als Themenfelder, die unter Hasskriminalität erfasst werden, gibt es ganz vielfältige. Beispielsweise gehören dazu Antisemitismus, sexuelle Orientierung, Frauenfeindlichkeit, Islamfeindlichkeit, aber auch Deutschenfeindlichkeit und Männerfeindlichkeit. Ein Großteil der Fälle findet sich in den Bereichen Fremdenfeindlichkeit, Ausländerfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus. Und auch im dreistelligen Bereich ist vorurteilsmotivierte Kriminalität aufgrund der sexuellen Orientierung.
Wenn wir im Bereich Hellfeld sind, kann man auch noch ein Forschungsprojekt anführen, wo man sich diese Meldedaten und auch die Strafverfahrensakten dazu angeschaut hat, wobei man sich hier auf rechte rassistische Gewaltkriminalität fokussiert hat, die zwischen 2012 und 2016 passierte. Ziel war es bei diesem Forschungsvorhaben vor allem, Profile der Tatverdächtigen näher zu analysieren. Und insgesamt zeigt sich als ein zentrales Ergebnis dieser Untersuchung, dass dieses Bild des jugendlichen Täters, was oftmals herrscht, so in Bezug auf rechte Gewalt, gar nicht so haltbar ist, sondern die Tatverdächtigen waren im Durchschnitt 30 Jahre alt, also es waren keine Jugendlichen, die jetzt da dominierten. Ein Großteil ist ledig, lebt allein und kinderlos. Aber es zeigt sich, dass durchaus ja sehr unterschiedliche Tatmuster und Profile von TäterInnen vorliegen.
Dass das Hellfeld schwierig ist, haben wir jetzt, glaube ich, häufig genug gesagt. Wie sieht es mit dem Dunkelfeld aus? Es gibt Studien, die sind aber überschaubar. Und es ist wichtig, bei der Interpretation der Studien zu beachten, dass wenn man eine Bevölkerungsbefragung macht, ein Großteil der Menschen ja gar nicht gelesen wird als jemand, der einer Gruppe zugehört, gegen die Vorurteile bestehen. Insofern sind Zahlen, selbst wenn sie relativ klein sind, eben nochmal zu betrachten, dass im Durchschnitt wahrscheinlich ungefähr ein Viertel der Bevölkerung, je nachdem, wo man ist, es ist jetzt eine ganz grobe Zahl, nur überhaupt anfällig ist, also ausgesetzt ist potenziell der Vorurteilskriminalität. Insofern, das muss man immer im Hinterkopf behalten. Es gibt also einzelne Befragungen in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Die sind aber nicht unbedingt vergleichbar, weil die auch ganz unterschiedlich Vorurteilskriminalität erfassen. In Schleswig-Holstein und Niedersachsen haben fürs Jahr 2016 ungefähr 5% der Befragten angegeben, dass sie Opfer von Vorurteilskriminalität geworden sind. Wenn man das dann kontrolliert hat, hat man gesehen, dass Menschen mit Migrationshintergrund signifikant häufiger vertreten waren.
In NRW hat man untersucht, inwiefern Leute von Gewaltdelikten im Zusammenhang mit vorurteilsmotivierter Kriminalität betroffen waren. Hier waren es 7%. In NRW wurde auch untersucht, wie so das Sicherheitsempfinden ist und wovor Menschen Angst haben. Und hier zeigte sich in Bezug auf deliktspezifischen Unsicherheitsgefühlen, dass Personen ohne Migrationshintergrund nur ungefähr zu 10% Angst davor haben, Opfer von Vorurteilskriminalität zu werden. Allerdings Personen mit türkischem Migrationshintergrund beispielsweise zu 94%, also deutlich höher. Auch gibt es erhöhte Unsicherheiten in Bezug auf die sexuelle Orientierung, Opfer zu werden, also Menschen, die sich nicht als heterosexuell verstehen, haben deutlich mehr Angst davor, Opfer einer vorurteilsmotivierten Straftat zu werden.
Das ist dann vielleicht auch ein großer Anteil dieser 10% der Menschen ohne Migrationshintergrund, die eine andere Form von möglicherweise vorteilshervorrufenden Merkmalen hat. Sexuelle Orientierung.
Auch der soziale Status, ne, genau, spielt auch eine Rolle.
Ableismus, also eine Behinderung oder ähnliches. Ja.
Neben den einzelnen Befragungen in Bundesländern gibt es auch deutschlandweite Befragungen vom Bundeskriminalamt. Und hier wurde Vorurteilskriminalität abgefragt bei jenen, die angaben, dass sie ein Körperverletzungsdelikt erlebt haben. Und hier gaben 1% an, dass sie ein Gewaltdelikt erlebt haben, was sie als vorurteilsmotiviert wahrgenommen haben. Wenn wir insgesamt schauen, was zeigen die Befunde aus internationaler Forschung, dann ist das Spezifikum bei Vorurteilskriminalität, dass es oft größere TäterInnengruppen sind, die Gewalt auf einzelne Opfer ausüben, auch häufig brutaler und mit gefährlicheren Waffen als bei anderen vergleichbaren Taten. Und Hier zielt Gewalt auch häufig auf das Eigentum und die identitätsstiftenden Merkmale ab. Für die Betroffenen werden die Taten als irrational, unberechenbar, zufällig erlebt. Es gibt ja oft keinen persönlichen Konflikt, der den Taten zugrunde liegt.
Genau, was ja gerade eins der Charakteristika ist, wie wir eingangs erklärt haben.
Ja, und das führt natürlich auch dazu, dass es eine erhöhte Kriminalitätsfurcht gibt in der sozialen Gruppe oder natürlich auch von Betroffenen die Angst, wieder Opfer werden zu können, weil es halt so unberechenbar ist. Opfer von vorurteilsmotivierter Kriminalität leiden unter psychischen Belastungen bis hin zu posttraumatischen Belastungsstörungen. Die Anzeigequote innerhalb dieser Opfergruppe ist gering, so wie auch das Vertrauen in den Staat.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge. Zusammenfassend lässt sich sagen, Vorurteilskriminalität ist kein spezifischer Straftatbestand, sondern es ist eher ein Kriminalitätskonzept. Es beschreibt Taten, die aufgrund eines gruppenbezogenen Vorurteils heraus an einer Person begangen werden, die aber ansonsten eher beliebig ausgesucht wird. Die Taten betreffen nicht nur das direkte Opfer, sondern sie haben einen Botschaftscharakter, wirken auf die soziale Gruppe und auch auf die Gruppe, der Täter, die Täterin angehört. Die Betroffenen leiden unter den Taten und fürchten, dass sie wieder Opfer werden könnten, und das Anzeigeverhalten erweist sich als sehr gering. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.